Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt. Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Vorgestellt im Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf der UKW-Frequenz 96,2 MHz in Erfurt. Und ich begrüße auch für diese Sendung wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Die Nachrichten über Unwetter, Hochwasser, extreme Witterungserscheinungen wie kalte Winter, trockene Sommer unter anderem füllen viele Seiten in Stadtchroniken und Urkundenbüchern. Wie vollzog sich die Beobachtung des Wetters im Mittelalter? Welche Rolle spielten Bauernregeln, der hundertjährige Kalender, Wetterprozessionen oder auch der Wetterhahn? Antworten auf diese Fragen gibt dazu heute der Umwelthistoriker Dr. Matthias Deutsch aus Erfurt. Mit ihm hatte ich bereits im Januar diesen Jahres eine Sendung produziert und das ist also heute die Fortsetzung dazu. Bevor ich das Gespräch mit Matthias Deutsch fortsetze, möchte ich einen Blick wagen in Thüringer Chroniken zu Wetterereignissen. In der thüringischen Chronik von Johann Rothe wird hier verzeichnet 1210, 1211, dieser Winter ist sehr kalt und lang andauernd. Viele Menschen, aber auch Vieh, Bäume und Weinstöcke erfrieren. Da die Flüsse und Bäche zufrieren, können die Mühlen lange Zeit nicht mahlen. Es folgt eine große Teuerung. 1221 vermerkt die Chronik von Spangenberg. Es ist ein nasses Jahr. Im Frühling regnet es fast ununterbrochen, sodass die Felder nicht bestellt werden können. Wegen der ausfallenden Ernte kommt es zu einer dreijährigen Teuerung. 1234. Dieser Winter ist lang und hart, sodass die Früchte an vielen Orten ausbleiben und verderben. 1224. Kurz vor der Ernte werden durch einen schweren Sturm die Körner aus dem Getreide geschlagen. Darauf folgen mehrere Unwetter mit Starkregen, durch die das restliche Getreide verdirbt. 1224-25. Dieser Winter ist sehr kalt und lang andauernd. Die Saat im Feld verdirbt. In Thüringen und im Harz kommt es zu einer erheblichen Teuerung. Viele Menschen leiden Hunger. Soweit der Auszug aus dieser Chronik. Ungewöhnliche Wetterereignisse in Erfurt, aufgeschrieben von Hans Kraft in der gleichnamigen Chronik, etwa in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Da heißt es, Anno Domini, den 18. Februar 1609, ist ein solch ungestümes Wetter mit Donner, Blitz und Regen, das ist ein Wunder gewesen. Anno 1618, so war im Januar grimmige große Kälte und tiefer Schnee, aber um 27., 28. und 29. Januar so regnete es mitunter, dass sich die Gewässer übergossen. Und sonderlich die Kirschlach und die Gera, die brachten Eisschollen, eine halbe Elle dick und war 2 oder 3 Ellen lang und breit, dass das Mühlwerk großen Schaden litt. Auf Lichtmess, welches war der 2. Februar, fiel noch sehr große grimmige Kälte an, dass alle Gewässer zu Erfurt verfroren und sonderlich die Kirschlach, die fror aus, dass man kaum Wasser schöpfen konnte. Das bei Menschengedenken nicht ist geschehen. Anno 1645 im Dezember ist in einer Nacht sehr große grimmige Kälte angefallen, dass die Gera und alle Gewässer und sonderlich die Hirschlache halbe Elle und dicker mit Eis zugefroren sind. Nach 6 Tagen ist die Hirschlach mit Äxten, Hauen und Schaufeln eröffnet. Danach sind Eisschollen von 5 oder 6 Ellen Breite und Länge geflossen gekommen und alles Eis mitgenommen. Hätten vermeint, der Sommer, der käme, die Mauern und die Steine schlügen aus, alle weiß, die Bäume waren so dicht mit Duft und Schnee bedeckt, dass sie sich beugten. In einer Nacht fiel ein großer dicker Schnee, dass man kaum in ein oder zwei Tagen konnte von einem Dorf zum anderen kommen. Über zwei Tage summiert sich die Kälte derart, dass die Hirschlach sowohl als zuvor zugefroren, dass die Hauptleute und die Stadtknechte von Haus zu Haus gingen und geboten, die Wasser vor seiner Tür zu öffnen. Und wie wir so herrlich und schön liebes Brot 7 Pfund für einen Groschen kauften, so viel Mangel wegen des Mehls vor, dass man nicht auf die Mühlen kommen konnte. So brachen die Bäcker dem lieben Brot ab und buken schon Schwarzbrot. Soweit einige Nachrichten aus der Chronik von Hans Kraft.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Wie vollzog sich die Beobachtung des Wetters im Mittelalter? Welche Rolle spielten Bauernregeln, der 100-jährige Kalender, Wetterprozessionen oder auch der Wetterhahn? Dr. Matthias Deutsch hat zu all diesen Themen geforscht und zahlreiche Schriften veröffentlicht. Was sind denn Ihre wichtigsten Erkenntnisse aus dieser historischen Wetterforschung?
Die erste Erkenntnis ist, dass wir mit extremen Wetter- und Witterungsereignissen immer konfrontiert sind und dass das auch zukünftig ein Thema sein wird. Kochte ja jetzt hoch im August bei dem Unwetter, wo auch mein Heimatbereich Hochheim, Erfurt-Hochheim sehr stark betroffen wurde, dass es die immer gegeben hat. So. Die zweite Erkenntnis ist, dass wir aus der Forschung heraus und dem Sammeln, das mache ich ja nicht nur, sondern viele, viele Kollegen in Deutschland und weltweit auch, dass wir da bestimmte Phasen herausarbeiten können, in denen es die sogenannte kleine Eiszeit zum Beispiel oder auch das mittelalterliche Wärmeoptimum, es eben Anomalien in längeren Jahrzehnten gab, die für die meteorologischen Forschungen interessant sind. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte ist, ich werde auch bei der Hochwasserforschung oft gefragt, wenn ich Vorträge halte, inwiefern denn das für den Klimawandel, in dem wir uns jetzt befinden, relevant sei. Erstmal sei gesagt, wir haben immer Klimawandel gehabt. Ich möchte hier nicht falsch verstanden werden, sondern die Frage ist die Häufigkeit. Wie häufig treten Ereignisse auf? Und da scheinen wir in einer Wandelphase zu sein, die doch schon bedenklich ist. Das wäre der dritte Punkt, wo ich durchaus auch meinen Kollegen aus der Meteorologie und anderen Forschungsbereichen folge und das sehr nicht beängstigend, auch nicht panisch, weil das jetzt im Moment auch oft auch von bestimmten Aktiven immer wieder durch Aktionen Klimakleber gemacht wird, sondern eher nüchtern, aber doch bedenklich ableiten lässt. Das ist die Häufigkeit, ne?
Nun muss man ja dazu sagen, dass diese Witterungsereignisse, von denen Sie gesprochen haben, also Hochwasserstränge, Winter und so, von unseren Vorfahren erstens ganz anders empfunden und auch wurden und auch anders bewältigt werden mussten. Da waren ja bestimmte Voraussetzungen, die wir heute haben, nicht vorhanden. Ja, wir hatten vorhin schon mal angedeutet, dass zum Beispiel Tote nicht beerdigt wurden, weil der Boden gefroren war und so weiter. Und bei den Ereignissen, glaube ich, auch bei den Chroniken, wenn es da heißt, es gab ein hohes Wasser oder so, da wird ja dann nicht abgestellt auf die, mitunter nicht auf die Toten, auf die Zerstörungen. Das ist ja damals nicht so erfasst worden.
Na, ich sag mal, die Auswirkungen, so wie wir sie heute erleben, und natürlich, ich wiederhole das nochmal, doch schon in einem bedenklich, zu Teil beängstigendem Maße, sind für die Generationen vor uns im nur beispielsweise im 16., 17. Jahrhundert zum Teil gravierend gewesen. Stellen Sie sich vor, wir haben den extremen Sommer auch für Erfurt gut belegt von 1540. Der ist europaweit in die Geschichte eingegangen als sehr trocken und heiß. dass dort natürlich in der Folgewirkung die Gewässer kaum oder kein Wasser mehr führten. In der nächsten Folgewirkung, die Mühlen standen fest, da lief nichts mehr und damit natürlich dann ein Problem gewesen für die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln. Also das ist auch ein Teil dieser historischen Forschung, die wir betreiben, die Folgewirkung. Ein Beispiel sagte ich jetzt mit der Hitze und Trockenheit. Der andere Aspekt ist natürlich die extreme Kälte, wo Lebensmittel verderben, wo wir heute die Heizung hochdrehen und Menschen in vorherigen Jahrhunderten unter anderem wegen gestiegener Energiepreise, also Holzpreise, nicht mehr in der Lage waren, ihre Wohnungen zu heizen oder ihre Zimmer zu heizen und erfroren sind in ihren Wohnungen. Also da ist auch in den Chroniken auch eine ganze Menge immer drin.
Und als eine der Folgeerscheinungen, da weiß ich nicht, ob ich mich da zu weit herauswage, ist natürlich auch nach solchen extremen Ereignissen eine gewisse Wanderbewegung, dass also Dörfer verlassen werden, dass Wüstungen entstehen, dass sich die Leute an anderen Orten konzentrieren, wo sie meinen, dass vielleicht dieses oder jenes Ereignis nicht so eintrifft, wie sie es vielleicht auf dem platten Land erlebt haben.
Naja, dazu gibt es, da gehen wir aber ganz weit zurück aus den Forschungen. Ich habe auch im Nebenfach prähistorische Archäologie studiert, gerade für bestimmte Zeitabschnitte, Bronzezeit fällt mir ein, aber dann auch Völkerwanderungszeit, interessante Ansätze, die sowohl die klimatischen Veränderungen als auch die Wanderungsbewegungen miteinander verknüpfen. Also das heißt, wo dann nicht nur ein Dorf, sondern auch ein ganzes Volk sich in Bewegung gesetzt hat, unter anderem auch, weil die Lebensbedingungen nicht mehr so waren, dass man dort verbleiben konnte. Auch die Wüstungsphasen, mittelalterlichen Wüstungsphasen gibt es Arbeiten, wo aufgrund der Standortsituation, die schon ohnehin ungünstig waren, es gab wenig Wasser, dann natürlich in Phasen längerer Trockenheit die Menschen genötigt waren, dieses Gebiet zu verlassen. Das ist immer Aktion, Reaktion.
Herr Deutsch, gibt es in der Geschichte von Erfurt natürlich immer so ein paar Marken oder so ein paar Ereignisse, die so herausragend sind. Mhm. Was fällt Ihnen dann in der Wetterforschung, was fallen Ihnen da für Ereignisse oder Jahre ein, die da besonders bemerkenswert oder bedeutungsvoll gewesen sind?
Das Jahr 1540 als extrem trockenes und heißes Jahr oder der Sommer 1540. Dann bei der Trockenheit zu bleiben, das Jahr 1842, dieses extreme Jahr 1893, wo ja der Linderbacher Notstein auch auf diese Dürre in diesem Jahr hinweist. Dann das Jahr 1911, um jetzt bei Trockenheit zu bleiben, ganz aktuell auf die letzten Jahre, was dann die großen Starkniederschläge und auch Extreme angeht, nur im 19. Jahrhundert, das Jahr 1871, als sehr feuchtes und berühmt-berüchtigtes Hochwasserjahr, 1909 für unsere Stadt auch ganz wichtig gewesen und 1946-47 sowohl die kalten Winter als auch dann die damit verbundenen Hochwasserereignisse. Das für das 18. 19. Jahrhundert natürlich der Winter 1739-40, der in der Literatur gut bekannt ist und wo ich auch viele Aha-Effekte hatte beim Durchsehen hier von Chroniken. Also das sind Extreme oder das berühmte Jahr ohne Sommer 1816. Das ist auch für Erfurt prägnant. Also es gibt eine ganze Reihe Extreme, die ich hier nur anreißen, aber durchaus auch mit Jahren benennen wollte.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Wer sich mit Wetterforschung beschäftigt, der kommt wahrscheinlich am 100-jährigen Kalender an Bauern und Wetterregeln nicht vorbei. Und für den Monat März gibt es eine ganze Reihe dieser Regeln. Einige habe ich ausgewählt, bevor ich das Gespräch mit Dr. Matthias Deutsch fortsetze.
Der Monat März hat als Frühlingsmonat auch eine ganze Reihe von Bauernregeln. Einige habe ich dafür ausgewählt. Bringt Rosamunde Sturm und Wind, so ist Sibylla uns gelind. Rosamunde ist die Heilige am 11. März. Sie soll einen Blick auf das Wetter am Ende des Monats werfen. Weht am Gregoriustag der Wind, noch 40 Tage windig sind. Der Gregoriustag ist der 12. März, benannt nach Gregor dem Großen, der von 540 bis 604 gelebt hat. Er ist einer der vier großen lateinischen Kirchenväter. Vor der Einführung des gregorianischen Kalenders war der heutige 21. März der 12. März und somit der Tag, der Tag und Nacht gleiche. Für den 15. März gibt es diese Bauernregel, da ist St. Lucretia. Lucretia feucht, Kornsäcke leicht. Das heißt, wenn dieser Märztag zu feucht ist, werden die Kornsäcke nicht gefüllt. Das deutet auf eine schwache Ernte hin. Für den 17. März St. Gertrud, friert's an Gertrud, der Winter noch 40 Tage nicht ruht. Das heißt, ist der 17. März kalt, wird es noch weiter 40 Tage kalt bleiben. Für den 19. März gilt St. Josef. Ist es klar, am Josefstag spart er uns viel Not und Plag. Das waren einige ernstzunehmende Bauernregeln und hier noch einige lustige. Dreht der Hahn sich auf dem Grill, macht das Wetter, was es will. Ist der Hahn erkältet heiser, kräht er morgens etwas leiser.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
Dr. Matthias Deutsch ist Gast im Studio. Wir sprechen über Wetterforschung. Das Gespräch mit ihm habe ich aufgezeichnet und setze es nun fort.
Zurück zur Wetterforschung. Die wird dann im 20. Jahrhundert natürlich modernisiert. Sie wird also mit entsprechenden wissenschaftlichen Geräten besser messbar, fühlbar und natürlich auch besser kommunizierbar, indem man also über Zeitungen, später dann auch über Nachrichten solche Ereignisse entweder angekündigt hat oder zumindest darüber berichtet hat.
Ja, das ist ganz wesentlicher Punkt, dass wir, denke da an Professor Gustav Hellmann. Der Hellmannsche Regenmesser ist eine seiner Entwicklungen. Der war Direktor vom Preußischen Meteorologischen Institut. Natürlich eine ganze Menge Innovationen, Neustrukturierungen, Vereinheitlichungen der Messinstrumente, der Messzeiten, der Ablesezeiten und auch natürlich Vorgaben, wo diese Instrumente zu stehen haben. Kurzum, was die moderne Meteorologie als Grundsatz der Arbeit hat, dass das gewesen ist und man natürlich auch versucht hat, die Leute darüber zu informieren. Wir sitzen hier beim Radiosender. Radio war eine ganz wichtige Sache. Das war ja jetzt auch 100 Jahre Radio vorher, Jahr, wo in Radiosendungen dann auch sowohl wissenschaftlich meteorologische Themen gesendet wurden, als auch in den Nachrichten, soweit es möglich war, Vorhersagen kommuniziert wurden, aufgrund dieser meteorologischen, dann schon modernen meteorologischen Messstationen.
Bekannt sind da vor allem noch die Wasserstandsmeldungen.
Ja, ja. Na, das ist was ganz wichtig, Eigenes.
Wo man also in den 50er Jahren, glaube ich, also ich habe sie zumindest noch gehört, dann also mitunter davor gesessen, ich wusste dann Barbie, Elbe, 3,50 Meter oder so. Ja, also die Leute, die es gehört haben oder die es betroffen hat, die wussten damit was anzufangen, aber für alle anderen war es ein bisschen öde, das so minutenlang anzuhören. Aber das war gang und gäbe, dass man das gemacht hat.
Ne? Ja, also Wasserstandsmeldungen, das sind natürlich für den es nicht betrifft, langweilig. Aber für die Binnenschiffer, gerade weil Sie sagten zu DDR-Zeiten, aber auch schon vorher natürlich, ist das eine ganz wichtige Information, gerade auch für den Betrieb der Schiffe, also heißt Ladetiefgang etc. Da sind wir übrigens auch noch bei einem weiteren Punkt, der in die Meteorologie-Geschichte mit reingeht. Wir haben im Jahr 2011 ein besonderes Datum gehabt. 1811 ist die erste preußische Pegelvorschrift erlassen worden, wo auch mit wissenschaftlich begründeten Maßnahmen dann diese Pegelmessungen einsetzen, die Wasserstandsmeldungen. Und wir natürlich hier auch im preußischen Erfurt und überhaupt im preußischen Teil von Thüringen regelmäßige Messungen haben. Also das ist interessant, denn da hinten stehen auf den Blättern, die gibt es noch, die alten Pegelbücher vereinzelt, auch natürlich immer Informationen zum Wetter und zur Witterung. Also Regen, Trocken, Kälte etc.
Dr. Deutsch, wenn man jetzt ein bisschen interessiert ist, die Sendung gehört dann und sagt, Mensch, wo kann ich denn jetzt hier in Erfurt da einige Sachen nachlesen? Da gibt es die Blätter Stadt und Geschichte,
ja,
wo also der Kollege Gerhard Herz, leider verstorben im letzten Jahr, also akribisch genau die Ereignisse des Jahres oder der einzelnen Jahre aufgeschrieben hat, also alle, die auf 4 enden oder auf 5 enden und so weiter und so fort. Was gibt es denn außerdem aus diesem Bereich noch an Literatur, wo man sich informieren könnte?
Also eins ganz wichtig oder für uns auch ein Publikationsorgan, ich bin da auch mit im Verein Stadt und Geschichte, sind diese Hefte, wo wir doch eine ganze Reihe bemerkenswerte Ereignisse zusammengefasst haben. Ich erinnere da an Arbeiten zusammen mit meinem Leipziger Kollegen Dr. Michael Börngen, wo wir zum Beispiel über extreme Hitze oder Stürme in Erfurt publiziert haben. Ad 1. Aber wer das ein bisschen tiefgründig machen möchte als Einstieg, weil die vorhin erwähnten Lesefähigkeiten paläographisch vorausgesetzt sind, könnte man durchaus sich, wenn man das möchte, die Arbeiten oder Veröffentlichungen 1821 Bayers Chronik nehmen oder aber auch im Stadtarchiv die Tagebücher vom Bayer, die nicht nur für Meteorologie oder eher am Rande, aber doch für Meteorologiegeschichte interessant sind. Die liegen hier gleich um die Ecke im Stadtarchiv. Dann gibt es eine Arbeit, die habe ich auch mitgebracht. Das ist eine Dissertation, die ist von Dr. Hans Zinke vorgelegt worden, 1922, das Klima von Erfurt. Die ist sehr lesenswert, in Marburg vorgelegt und soweit ich weiß auch als Kopie in der Stadtbibliothek. Ich lehne mich da nicht aus dem Fenster, aber es gibt verschiedene Punkte oder in der UB mit drin. Das Klima von Erfurt, ich wiederhole das, von Dr. Hans Zinke, Marburg an der Lahn, 1922. Also wer da auch über die weitere Entwicklung und auch die Untersuchungen, die dann Zinke gemacht hat, sich informieren möchte, dem sei das sehr empfohlen.
Also eines der grundlegenden Werke für die Klimaforschung in Erfurt im 20. Jahrhundert.
Für die Arbeiten, was dort gemacht wurde, ist der Zinke schon eine wichtige Persönlichkeit, ja.
Sie haben die Hefte Stadt und Geschichte erwähnt. Da wird man also auch zukünftig weitere Forschungsergebnisse im Bereich Wetterforschung finden können?
Ja, wir haben ja das Heft Stadt und Geschichte konzipiert, auch als populärwissenschaftliche Arbeit. Es gibt Pläne, dass wir da auch weiterarbeiten als Populärwissenschaftler, wenn man das so sagen will. Rein wissenschaftliche, streng genommen wissenschaftliche Arbeiten finden sich natürlich auch für Erfurt in den Veröffentlichungen der jeweiligen Akademien. Also ich war eine Weile bei der Akademie der Wissenschaften in Leipzig. Da gibt es eine Reihe, da haben wir Dr. Birngen und ich publiziert, auch für Erfurt. Dann natürlich von der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften die Reihe, wo wir bestimmte Persönlichkeiten gewürdigt haben, unter anderem auch Johann Jakob Planer. Oder eben in Stadt und Geschichte Friedrich Treitschke. Da kann man schon sehr viel finden, wenn man da sich ja als Laie hobbymäßig informieren möchte. Aber eben die interessanten, natürlich auch kann man im Stadtarchiv den Falkenstein, die Chronik sich bestellen und dort einsehen oder natürlich auch im Augustinerkloster in der Bibliothek beim Kollegen Dr. Lutscheid kann man sich solche Drucke auch anschauen, ja, oder eben auch nutzen.
Bei einigen dieser Chroniken ist in der Zwischenzeit, oder gab es schon damals, ein Glossar, wo man also von hinten her anfangen kann und die einzelnen Ereignisse oder nach den Schlagworten suchen kann. Nicht bei allen, aber bei einigen gibt es das schon.
Ja, das ist ein Optimalfall. Also ein Glossar macht sich immer ganz gut. Übrigens auch zumindest anfänglich Glossare habe ich jetzt gerade wieder im Staatsarchiv in Gotha gesehen, als ich gothische Zeitungen mehr durchgeschaut habe, für zwei Ereignisse, die auch für Erfurt relevant sind. Der große Sturm im März 1876 und der starke Schneefall im Dezember 1883. Da gibt es bei Zeitungen, zumindest am Anfang 19. Jahrhundert, sogar noch Jahresglossar, also so eine Jahresbibliografie, wo man nach Schlagworten schauen kann, Regen oder Sturm oder Dürre. Oder wer auch Lust hat, sich nicht in einen geschlossenen Raum, sondern im offenen Raum zu bewegen, da weise ich darauf hin, dass es hier zwei Sachen gibt. Wir hatten im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Einmal den Hinweis auf das Hochwasser, das sich an dem Brühler Garten gegenüber an der Haltestelle befindet. Die älteste Inschrift aus dem 13. Jahrhundert, ja, 14. Verzeihung. Und dann gibt es noch einen, den sehr interessanten Stein. Ein Kollege, Kleindenkmalforscher, der Frank Störzner, hat den auch schon untersucht in Linderbach. Das ist der Notstein. Der befindet sich dort vor der Gemeindeverwaltung und weist auf die extreme Dürre 1893 und 1911 hin. Also da kann man auch mal hinfahren und sich das anschauen.
Ja, Herr Dr. Deutsch, vielen Dank für diese Informationen zur Wetterforschung in Erfurt. Wir haben vereinbart, dass wir uns zum Thema Hochwasser noch für eine andere Sendung bereit erklären oder zusammenfinden werden. Das wird dann im April sein und da gibt es natürlich auch jede Menge zu erzählen. Sie haben den Hochwasserstein hier am Rosswehr schon genannt und da gibt es also viele andere Erscheinungen. Es gibt auch eine Publikation dazu, zu den Hochwassermarken in Thüringen zumindest und das wäre dann der Anknüpfungspunkt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Das war sehr interessant. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Ihre Forschungsarbeiten auch in die Breite gehen können und dass Sie viel Zeit haben zum Publizieren, denn das, was Sie hier gesagt haben, ist für mich und bestimmt auch für die Hörerinnen und Hörer hochinteressant und spannend. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Lokale und regionale Informationen jeden Mittwoch im Stadtgespräch von 15 bis 16 Uhr. Musik im Spiel das Lied noch einmal jeden ersten und zweiten Mittwoch ab 16 Uhr. Literatur in der Bücherbar jeden dritten und vierten Mittwoch im Monat ab 16 Uhr. Auf UKW 96,2 MHz Sendungen mit Richard Schäfer. Das war das Stadtgespräch für heute. Die Sendung habe ich aus Termingründen vorproduziert. In der nächsten Sendung greifen wir ein bisschen zu den Sternen. Da geht es um die Sternwarte hier in Erfurt und den Astronomieunterricht in Thüringen. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.